habe dann die Kurse gemacht. Luxemburgisch konnte ich eben schon sprechen, dadurch, dass ich mit meinem Mann immer gesprochen habe. Und ja, so habe ich die luxemburgische Nationalität bekommen. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo man die bekommt, ist es nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt Luxemburger. Weil ich finde, um sagen zu können, ich bin Luxemburger, braucht man irgendwie dieses Gefühl. Das muss in einem drin sein.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute gibt's hier im Podcast wieder einmal eine Premiere. Es geht in eines der kleinsten, aber auch reichsten Länder der Welt. Ja, obwohl es mitten in Europa liegt, wird es von vielen übersehen, weil die meisten einfach nur mit dem Auto durchfahren und nie anhalten. Wir werfen deshalb heute das Scheinwerferlicht auf Luxemburg. Du hörst gleich die Geschichte von Nora, die das erste Mal in Luxemburg war, um günstiger zu tanken. Und trotzdem hat diese nächtliche Fahrt durch das kleine Land etwas in Bewegung gesetzt. Mehr dazu gleich. Ja, am vergangenen Wochenende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab es hier bei Einfach Aussteigen eine neue Spezialfolge. Zu Gast war der Bestseller-Autor Michael Nast. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, über das Gefühl, dass viele Menschen haben, dass ihr Leben auf dem Papier eigentlich super gut aussieht und doch aber innen drin irgendwas fehlt. Und gerade Auswanderer kennen das, die nicht gehen, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Wenn du die Folge mit Michael noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach, denn sie ist nur kurze Zeit verfügbar, bevor sie dann in den Einfach-Aussteigen-Club wandert. Dort hast du übrigens permanent Zugriff auf alle Spezialfolgen, die hier jemals veröffentlicht wurden. In den Spezialfolgen geht es ja in der Regel um wichtige Auswanderungsthemen wie zum Beispiel Steuern, Krankenversicherung, eigenes Online-Business gründen und so weiter. Wenn du also tiefer eintauchen willst, wenn du eine Community aus Gleichgesinnten suchst, dann kann ich dir nur empfehlen, komm rein in den neuen Einfach-Aussteigen-Club. In der WhatsApp-Gruppe posten ja viele Mitglieder auch mehr zu ihrer Auswanderung, da wo sie gerade aktuell stehen, wo sie Fragen haben. Wir unterstützen uns da immer gegenseitig. Mehr Infos zum Club gibt es über den Link in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist.
Mein Podcast.
Zum ersten Mal geht's jetzt also nach Luxemburg. Das Land ist kleiner als das Saarland und hat nur knapp 700.000 Einwohner. Und trotzdem gibt es drei Amtssprachen. Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Alle drei werden im Alltag oft gemixt. Das Interessante ist, Luxemburg ist sehr international. Menschen aus über 170 Nationen leben und arbeiten dort. Kommt noch dazu, dass täglich mehrere Hunderttausend zum Arbeiten aus den Nachbarländern rüberfahren. In Luxemburg, Fun Fact, gibt es mehr Banken als Gemeinden. Das sollte einem auch schon mal zu denken geben. Und passend dazu arbeitet mein heutiger Gast auch bei einer Bank. Du hörst also heute die Geschichte von Nora Karlich, die ursprünglich mal für ein Praktikum nach Luxemburg gekommen ist und inzwischen seit 15 Jahren in dem kleinen Land lebt. Wenn du sie also mal luxemburgisch reden hören willst und wissen möchtest, was dieses Land so besonders macht, was so auch Spezialitäten angeht und so weiter, dann hör jetzt unbedingt weiter. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nora.
Hallo.
Nora, wenn du bei dir, ich glaube, du bist gerade noch auf Arbeit, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Also hier gerade jetzt auf der Arbeit würde ich die Straßenbahn sehen. Ich würde sehr schöne historische Gebäude sehen, weil wir sind hier genau im Stadtzentrum, nicht weit weg vom Bahnhof. Mhm. Befinden uns sozusagen in der Oberstadt. Luxemburg-Stadt ist ja aufgeteilt in Ober-Unterstadt. Und ansonsten bei mir zu Hause sehe ich aber ganz viel Grünes, einen Wald. Aber ansonsten auch eben wohnen wir in so einer kleinen Wohnsiedlung.
Okay, wo bist du da genau? Also du kannst von dir zu Hause nicht schon die deutsche oder die französische Grenze sehen, oder?
Nein, also Luxemburg ist klein, aber so klein dann auch wieder nicht. von mir aus effektiv, ich habe den Blick zwar gegenüber, steht ein Haus, aber bis vor kurzem hatten wir sogar noch eine Pferdekoppel direkt neben uns. Das heißt, wenn wir auf der Terrasse saßen und gegessen haben, dann sind manchmal die Pferde vorbei galoppiert. Ansonsten, wir hören die Kühe, die sind auch in sehbarer Entfernung. Ja, wir haben den Wald direkt um die Ecke. Das ist so der Blick, den ich von meinem Zuhause aus habe.
Sehr schön. Also du hast gerade gesagt, so klein ist Luxemburg gar nicht. Ich habe davor auch nicht so richtig eine Vorstellung gehabt. Ich habe mal geguckt, von Ost nach West braucht man circa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, wenn man das Land so durchquert. Es ist also auf jeden Fall mal deutlich größer als Liechtenstein, oder?
Ja, schon. Also ich muss aber dazu sagen, du hast jetzt gesagt, von Ost nach West. Da gibt es ja aber auch eine Autobahnverbindung. Das ist natürlich klar, dass man dann noch relativ schnell da durchkommt. Wenn man jetzt von Süden nach Norden fahren möchte, da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, denn bis ganz nach Norden gibt es keine durchgehende Autobahn. Das heißt, man fährt auch ein bisschen Landstraße und sowieso, wenn man das Land erkunden will, ist Landstraße dann doch irgendwie angenehmer und man sieht schönere Orte, als wenn man über die Autobahn fahren würde.
Genau, ich habe jetzt so die schnellste Route ausgewählt, du hast die schönere jetzt gerade rausgesucht. Das Spannende ist, also wir sprechen ja gleich noch zu Luxemburg sehr intensiv. Es ist das weltweit einzige noch existierende Großherzogtum. Also wir haben ja eben, Liechtenstein ist ein Fürstentum, Luxemburg ist ein Großherzogtum. Also was es bedeutet, dort zu leben, also auch was so Gesetze angeht und so weiter, darüber sprechen wir noch in dieser Folge. Ich bin sehr gespannt. Aber wir fangen erstmal mit deiner Geschichte an. Und ich habe hier eine E-Mail bekommen von deiner Schwester Tanja.
Genau, die hat mich vorgeschlagen.
Richtig, die ist eine treue Hörerin bei mir im Podcast. Viele Grüße, Tanja, wenn du das hier gerade hörst. Und sie hatte mir geschrieben, du, also eben ihre Schwester Nora, sollte unbedingt mal in der Folge dabei sein. Und so schnell geht's, Nora ist hier. Du kommst ja ursprünglich aus dem Erzgebirge, hattest aber offenbar schon immer ein Faible für Frankreich und die französische Sprache, denn du bist ja ursprünglich mal ins Saarland gekommen, um ein deutsch-französisches Studium zu machen. Woher, wenn man aus dem Erzgebirge kommt, woher kommt diese Faszination?
Also ich muss dazu sagen, ich bin zwar im Erzgebirge geboren, habe aber jetzt nicht so extrem lang da gewohnt. Wir sind auch, also in meiner Kindheit bin ich schon viel umhergezogen mit meinen Eltern aus beruflichen Gründen. Und irgendwie, ja, der Wunsch, was Neues zu entdecken und irgendwie was zu machen, was nicht jeder macht, den hatte ich irgendwie immer schon. Und die Idee, dann im Saarland zu schauen, kam irgendwie daher, dass meine Mutter da eine Wohnung hatte. Und anstatt, dass ich einen Work and Travel in Australia mache, hatte ich mich mit ihr darauf geeinigt, dass ich ein Studium im Ausland mache. Und so bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ach, guck doch mal im Saarland, was gibt's denn da? Und da habe ich diesen deutsch-französischen Studiengang gefunden. Und das war irgendwie der Beginn meiner Reise.
Aber du hast ernsthaft Saarland gegen Australien eingetauscht, ja?
Das war ja ein Deal mit meiner Mutter, muss ich sagen. Okay. Sie unterstützt mich in allem, hat aber dazu gesagt, sie möchte gerne, dass ich etwas mache, wo ich nachher einen Berufsabschluss habe, wo ich irgendwie mit meiner Ausbildung weiterkomme. Und Work and Travel in Australia war ihrer Meinung halt einfach, okay, du lernst vielleicht was fürs Leben, aber du hast jetzt nicht danach ein Zertifikat oder einen Schulabschluss, was dich weiterbringt. Und da habe ich gesagt, okay, dann schaue ich, dass ich irgendwie was anderes finde und bin ja so dann auf das deutsch-französische Studium gekommen. Und der Vorteil von dem Studium war an sich, dass ich zwei Abschlüsse bekommen habe in derselben Zeit. Ich habe einen deutschen Abschluss gemacht und gleichzeitig einen französischen Abschluss.
Ja, das Lustige ist, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, ich glaube, es gab ja auch so ein Semester dann noch in Frankreich, also in Metz war das, glaube ich, wo du in den Vorlesungen warst, aber eigentlich gar nicht verstanden hast, worüber die da gesprochen haben, oder?
Ja, also ich muss sagen, mein Studium hat direkt in Frankreich angefangen. Es war ja ein Bachelor, 3 Jahre, das erste Jahr in Frankreich, das zweite Jahr in Deutschland und das dritte Jahr dann aufgeteilt. Und ich habe also direkt dann im Ausland angefangen zu studieren. Da muss man dazu sagen, natürlich für einen Saarländer oder jemand, der hier aus der Grenzregion kommt, ist Frankreich um die Ecke. Das ist, die gehen da am Wochenende einkaufen. Das ist jetzt keine große Affäre für die. Für mich war es natürlich jetzt aus, wir haben in der Zeit dann eben in Südbrandenburg, in Senftenberg gewohnt, war es natürlich irgendwie so der Sprung ins kalte Wasser. Ich wusste gar nicht so richtig, wo geht's jetzt hin, wann komme ich überhaupt mal wieder zurück. Und das erste Jahr fing, wie gesagt, in Frankreich an. Mein Schulfranzösisch, ja, das hat ein gewisses Niveau, aber hat jetzt nicht unbedingt dazu ausgereicht, um schon direkt eine Wohnung und so Sachen finden zu können, so vertragliche Sachen zu verstehen. Und in der Vorlesung, ja, da habe ich oftmals irgendwelche Laute mitgeschrieben und zu Hause dann versucht, eben mit dem Wörterbuch rauszufinden, was das für ein Wort sein könnte.
Und das hat funktioniert, ja, so konnte man studieren.
Das hat durchaus funktioniert. Ich muss sagen, in Frankreich, die Vorlesungen sind sehr frontal. Das heißt, da steht wirklich jemand vorn und hat dann halt praktisch ein Buch vorgelesen. Und ich habe in der einen Vorlesung einfach das Glück gehabt, dass ich das Buch gefunden habe in der Bibliothek. Und das hat mir dann...
Aber dann konntest du mitlesen quasi.
Genau, das hat mir dann ein bisschen das Leben gerettet. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe halt extrem viel auf einmal lernen müssen, weil es war nicht nur das fachliche Lernen, sondern es war auch das sprachliche Lernen, die Kultur lernen. Das war alles auf einmal, was da auf einen zugekommen ist. Und im Nachhinein sage ich mir, es ist gut gewesen, dass ich nicht wusste, was mich erwarten wird. Ansonsten hätte ich den Sprung, glaube ich, nicht gewagt.
Ja, also zum Studium gehörte auch noch ein Praktikum und die meisten hätten dann vielleicht gesagt, ja, ich gehe nach Paris oder nach Marseille oder nach Lyon. Du bist aber für ein Praktikum nach Luxemburg gegangen, zu einer Bank. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte, weil eigentlich hatte ich schon in Toulouse ein Praktikum bei Airbus. Das sollte am 1. April anfangen und da hat der Herr noch zu mir gesagt, ja, aber das ist kein April-Scherz, ne? Und ich habe aber in der Zeit auch einen Partner kennengelernt, der eben in Luxemburg gelebt hat. Und ich habe dann irgendwie durch Zufall ja noch ein Praktikum in Luxemburg praktisch gefunden. Und dann war es natürlich eben aus den privaten Gegebenheiten, dass ich eben versucht habe, nach Luxemburg zu kommen. Und ja, habe dadurch dann das Praktikum bei der damals, war es noch die Dresdner Bank, das ist heute die Commerzbank. Und da habe ich mein Praktikum in Luxemburg angefangen.
Wie war dein Eindruck von diesem Land? Warst du vorher schon mal da? Wusstest du, wie das so ist, wie die Leute da drauf sind? Oder war das quasi der Sprung ins kalte Wasser?
Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich schon mal da war, als mein Vati mir das erzählt hat, dass wir schon mal durch Luxemburg durchgefahren wären im Urlaub. Ich das aber nicht mehr wusste. Und vorher war ich nur ein einziges Mal mit einem französischen Studienkollegen, der ist nämlich nach Luxemburg gefahren zum Tanken und hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen möchte. Und da bin ich einmal abends nach Luxemburg
billiger?
Gefahren.
Oder warum?
Ja, das ist der sogenannte Tanktourismus in Luxemburg. Ach, so, das ist okay. Wirklich um einiges günstiger als in Deutschland. Mhm. Und ja, das war das erste Mal, dass ich da Luxemburg irgendwie gesehen habe. Und ich kann mich noch erinnern, als ich damals eben, der hat dann so eine kleine Fahrt mit mir durch die Stadt noch gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich da durch eine Straße gefahren bin. Und ich glaube, das ist letztendlich die Straße, die ich jetzt hier vom Büro aus sehe, die super schön beleuchtet war. Und ich war irgendwie fasziniert von dem Royalen, will ich es mal nennen, dieses Gefühl, da durchzufahren. Und das hat mich schon beeindruckt. Aber ich hatte vorher eigentlich jetzt nicht irgendwie Berührungen mit Luxemburg.
Eben, du hast ja dann ein Praktikum gemacht, hast da gearbeitet. Ich habe nur noch mal gesehen, es gibt ja tatsächlich drei Amtssprachen in Luxemburg. Also das Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Was hast du denn da gesprochen?
Ich habe da prinzipiell Deutsch gesprochen und Französisch, weil Luxemburgisch konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sprechen. Ich muss aber sagen, ich habe Luxemburg so ein bisschen irgendwie verstanden, weil ich glaube, wenn man Deutsch und Französisch spricht, versteht man Luxemburgisch so häppchenweise.
Kannst du mal was sagen? Damit ich mal so einen Eindruck habe, wie das klingt.
Ja, aber ich probiere nur mal. Also mein Name ist Nora, ich wohne hier zu Lützburg schon eine ganze Zeit schon. Ich bin ganz froh hier, dass es schön klingt Land.
Voilà. Okay, krass. Also das ist eine Mischung. Ich meine, ein Teil meiner Familie kommt aus dem Elsass. Irgendwie höre ich das noch so ein bisschen raus. Also so halt dieses Deutsch mit französischem Akzent. Aber trotzdem, da ist ja auch noch irgendwie ein bisschen holländisch oder flämisch oder irgendwas drin, ne?
Das kann gut möglich sein. Also ich muss sagen, mich hat es damals irgendwie so in meinem ersten Praktikum hat es mich ein bisschen an den sächsischen Dialekt erinnert. Und dadurch fand ich die Sprache auch überhaupt nicht schön, weil es, ja, Dialekte, wenn man sie so richtig spricht, finde ich, klingen immer ein bisschen ungebildet. Und das war dann irgendwie auch so mein Eindruck von der Sprache, muss ich sagen, damals.
Hast du das dann richtig gelernt? Also weil wenn man da lebt, nimmt man das dann irgendwann so auf und spricht auch so? Oder ist das nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der das wirklich so praktiziert?
Ich glaube, das hängt ganz davon ab, in welche Kreise man sich begibt und inwiefern man sich wie integrieren möchte. Weil hier in Luxemburg gibt es so viele verschiedene Nationen. Also gerade die portugiesische Bevölkerungsteil ist ja auch sehr groß. Und ich glaube, es gibt wirklich Leute, die hier nur Portugiesisch sprechen und die kommen aber auch gut über die Runden, weil eben die Kommunität, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das anders sagen soll, aber diese Gemeinschaft so groß ist, dass das funktioniert. In meinem persönlichen Fall war es so, dass ich mit meinem damaligen Partner dann eben, das ist auseinandergegangen und ich habe dann angefangen, wieder Volleyball zu spielen. War natürlich dann in einem lokalen Verein, wo natürlich dann auch luxemburgisch gesprochen wurde, aber auch da muss ich sagen, wenn man Deutsch spricht, kommt man eigentlich überall gut durch. Bei mir kam der Knackpunkt dann eigentlich erst, ich hatte dann eine Freundin, das ist auch sehr lustig eigentlich, die kommt aus Halle bei Leipzig und die hat das erste Mal luxemburgisch mit mir geredet, wo auch die Luxemburger selbst gelacht haben, gesagt haben, eine Deutsche bringt einer Deutschen luxemburgisch bei. Irgendwie ein bisschen verquer. Und so richtig, dass ich angefangen habe, dann luxemburgisch zu sprechen, das weiß ich, meinen jetzigen Mann dann eigentlich kennengelernt habe.
Also das heißt auch, wenn du dich heute, wir kommen ja gleich noch zum Alltag und so, das heißt, wenn du dich heute in Luxemburg eben bewegst, wenn du einkaufen gehst zum Bäcker und so weiter, sprichst du luxemburgisch?
Ja, kommt darauf an, wo ich beim Bäcker bin. Wenn ich jetzt bei uns um die Ecke zu Hause beim Bäcker bin, dann kann es sein, dass ich luxemburgisch rede, ansonsten eher französisch.
Ja, krass. Also, damit wir jetzt deine Geschichte nicht ganz verlieren, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Also, du hast ja dieses Praktikum gemacht, du hast da noch einen Master in Frankreich gemacht, also warst dann quasi nicht ausgewandert nach Luxemburg. Die Auswanderung kam dann erst 2010. War das, weil es dir damals beim Praktikum so gut gefallen hat in Luxemburg oder warum bist du dann am Ende 2010 dahin ausgewandert?
Also mein erstes Praktikum in Luxemburg, das war ja auch so kurz vor der Finanzkrise und ich habe dann auch in der Bank, wie gesagt, mein Praktikum gemacht und mein Eindruck war eigentlich, die Banker sind schon ziemlich überheblich und ich habe mich nicht so richtig da so wohl gefühlt, also in dieser Art und Weise sich zu verhalten, es war so, ich will nicht sagen Überheblichkeit, aber so ein gewisser Reichtum und das war für mich alles irgendwie, ich konnte mich damit nicht so richtig identifizieren. Zudem habe ich immer gesagt, das Land ist mir einfach viel, viel, viel zu klein. Ich möchte hier gar nicht sein. Das war so. Und dann kam eben die Sprache, die ich gesagt habe, ja, die klingt so wie mein sächsischer Dialekt. Und naja, so richtig, also es war jetzt nicht so die Liebe auf den ersten Blick mit dem Land. Ich bin aber dann nach meinem Masterstudium, wo ich ja auch nochmal mit einem Praktikum beenden musste, bin ich eigentlich ja durch meinen damaligen Partner habe ich versucht, wieder in Luxemburg ein Praktikum zu finden.
Das war aber schon ein anderer dann?
Nee, das war noch der gleiche wie beim ersten Praktikum.
Ach, okay, alles klar.
Genau. Ja, ich habe dann bei RTL mein Praktikum gemacht. Wie das eben so ist, Ende vom Studium, da muss man noch eine Seminararbeit machen, eine Masterarbeit schreiben und dann auch noch eine Jobsuche und RTL hat mir damals angeboten, mich zu übernehmen und das kam mir natürlich total entgegen, weil ich gesagt habe, okay, dann brauche ich das mal jetzt nicht mehr machen, sondern ich kann ganz in Ruhe meine Arbeiten schreiben und ich weiß, ich habe dann hier einen festen Arbeitsplatz und kann dann einfach ins Berufsleben starten. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen und deswegen bin ich dann hier in Luxemburg geblieben.
Wolltest du denn auswandern oder war das einfach nur Zufall?
Ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, dass ich so den Wunsch hatte, auswandern zu wollen. Und irgendwie habe ich mich auch lange nicht als Auswanderer in dem Sinn gefühlt. Das hat sich irgendwie alles so ergeben. Luxemburg ist natürlich durch meinen Studienverlauf für mich perfekt gewesen, weil es Deutsch-Französisch studiert. Und das ist ja hier Luxemburg so ein Schmelztiegel von verschiedenen Nationen. Und das ist einfach hier alles sehr international. Und von daher war ich sprachlich auch sehr gut angepasst, um hier auf dem beruflichen Markt einfach dann einzusteigen.
Ja, du lebst jetzt seit 15 Jahren fest da, bist also ja trotzdem dann ausgewandert, auch wenn es nicht der Plan war. Wie sieht dein Alltag heute aus? Wie lebst du? Was machst du?
Also mein Alltag sieht so aus, dass ich ja zwei kleine Kinder habe, die ich früh entweder, wir teilen uns da mit meinem Mann auf, der eine bringt und der andere holt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wie es heute früh war. Ich stehe auf, nehme meine zwei Kinder, bringe die in die Kinderkrippe und in den Hort beziehungsweise in die Schule. Und dann fahre ich mit dem Auto auf die Arbeit oder ich nehme das Fahrrad und fahre auf die Arbeit. Ja, dann arbeite ich hier schön in der Stadt und nachmittags mittags gehe ich meistens Sport machen, laufen. Wir haben ein Fitnesscenter hier auf der Bank und dann abends fahre ich nach Hause, hole meine Kinder ab und dann genießen wir einen schönen Abend zusammen, spielen vielleicht noch ein bisschen auf der Straße, unternehmen was Kleines und dann ist der Tag vorbei.
Ja, weil du bist der Bank treu geblieben, ne?
Ich bin der Bank treu geblieben. Ja, ich bin im Finanzwesen geblieben. Also ich bin damals dann von RTL weitergezogen und habe bei Clearstream gearbeitet, was auch ein sehr, sehr spannendes Arbeitsfeld war. Und ich muss dazu sagen, das war in Luxemburg gibt es ja den Kirchberg. Den Kirchberg, das ist da, wo auch so die europäischen Institutionen, der Gerichtshof und so weiter sind. Und das ist, da sind viele große, auch ausländische Unternehmen, die da eben in kurzer Zeit angesiedelt sind. Das ist natürlich alles sehr modern. Und ich bin aber dann von Clearstream weiter gewechselt zur luxemburgischen Staatssparkasse. Und da bin ich jetzt schon eine ganze Weile und muss aber sagen, bin sehr, sehr zufrieden.
Cool. Kurze Pause hier im Gespräch. Heute mal für eine aktuelle Warnung, die gerade die Runde macht. Denn weltweit häufen sich Angriffe über gefälschte Gratis-WLANs. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen, das betrifft häufig öffentliche Orte wie Flughäfen, Cafés oder auch Shopping-Malls. Achtung, diese Netze sehen aus wie echtes WLAN, sind aber Fallen, worüber dann eben deine Passwörter und Kreditkartendaten gestohlen werden. Mein Tipp ist deshalb, log dich am besten erst gar nicht in diese Gratis-WLANs an öffentlichen Orten ein. Denn erst vor kurzem wurde in Australien ein Mann verhaftet, der am Flughafen genau solche Fake-Hotspots betrieben hat. Und auch in Europa gibt es gerade in letzter Zeit häufiger solche Fälle. Die bessere Alternative ist Saily, denn mit dieser App bist du in wenigen Sekunden über eine eSIM weltweit im sicheren und günstigen Internet. Dazu gibt es einen integrierten VPN, der deine Verbindung verschlüsselt und einen Webschutz, der dich vor Phishing-Seiten und gefährlichen Netzwerken warnt. Und weil Saily Partner in meinem Podcast ist, bekommst du mit dem Code einfach aussteigen 15% Rabatt auf dein erstes Datenpaket. Also probier's aus und sei ab sofort sicher im Internet unterwegs. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Also, lass uns mal über diese Mentalität und eben, du hast auch gerade gesagt, es ist eigentlich so ein Melting Pot von verschiedenen Kulturen, die da sind. Dann ist es eben Großherzogtum, also was ja auch schon sehr speziell ist. Was würdest du sagen, was ist das für ein Typ Mensch, der da lebt? Also so die Einheimischen, wie würdest du die charakterisieren?
Ist lustig. Ich habe im Vorfeld von dem Podcast hier, habe ich meinen Mann gefragt, so, was ist eigentlich so ein Luxemburger? Ihr seid ja schon irgendwie ein bisschen speziell so. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, naja, also alles, was fremd ist, das guckt man sich erstmal an. Es ist ja fremd, ne? Und irgendwie diese Aussage, die hat so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, fand ich, weil die Luxemburger sind, wenn man in Luxemburg Stadt richtig im Stadtzentrum ist oder eben auf dem Kirchberg, wo dieses ganze international-europäische ist, dann begegnet man nicht unbedingt einem Luxemburger oder man begegnet einem Luxemburger, ohne zu merken, dass es ein Luxemburger ist, weil man dann mit dem irgendwie Englisch oder Französisch redet. Die Luxemburger aber an sich, wenn man jetzt so aus der Stadt rausgeht und ein bisschen mehr in die ländliche Region, sind eigentlich ein sehr, sehr geselliges Volk, muss ich sagen, sind sehr liebenswerte Menschen, hilfsbereit. Dadurch, dass eben hier so viele Immigranten eigentlich ja auch da sind, viele Grenzgänger auch, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Luxemburger so ein bisschen, ich will nicht sagen, ihre Identität suchen, aber schon irgendwie sehr an ihrem Land hängen, an ihrem Großherzogtum hängen und ich will nicht sagen, vielleicht manchmal die Angst haben, dass hier so viel Fremdes reinkommt, aber man begegnet dem Ganzen schon irgendwie offen, aber doch mit ein bisschen Zurückhaltung.
Ja, was bedeutet es denn, in so einem Großherzogtum zu leben? Also hat das irgendwie einen direkten Einfluss? Ich weiß nicht, Liechtenstein ist ja so durch das Fürstentum, das hat ja wirklich Einfluss, weil der Fürst da ja schon also Hauptbestimmungsrecht ja auch hat, was so Gesetze und so weiter angeht. Wie ist das denn in Luxemburg?
Also in Luxemburg, der Großherzog, der hat schon vor allem auch eine sehr große repräsentative Aufgabe. Aber er hat auch immer noch die Exekutive zusammen mit der Regierung. Das heißt, er unterschreibt auch Gesetze. Natürlich arbeitet die jetzt nicht selbst aus und so weiter. Das erfolgt alles in Zusammenarbeit mit der Regierung. Aber er ist das Staatsoberhaupt und er verkörpert natürlich Luxemburg. Und für die Luxemburger ist der Großherzog schon irgendwie ein Symbol, schon eine wichtige Person.
Und auch sonst, das hattest du mir noch im Vorgespräch erzählt, die versuchen ja alles so typisch luxemburgisch auch zu machen. Also aus Dingen, die man vielleicht auch aus Frankreich kennt, mixt man dann noch so ein bisschen was dazu und dann ist es plötzlich luxemburgisch. Gibt es da so ein paar Beispiele? Also weil ich kenne das ja auch aus der Schweiz, man ist ja auch so ein kleines Land und man will ja auch seine Besonderheiten und seine Eigenständigkeit haben. Und ich glaube, das ist da wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, also ich glaube, die Luxemburger haben schon, also ich finde, die Luxemburger haben so aus allen ihnen umgebenden Ländern sich das Schönste rausgepickt und haben dann so versucht, das für sich selbst, für sich zu integrieren. Die haben natürlich auch ihre eigene Geschichte, ganz klar. Aber wir waren letztens in Belgien und da gab es so ein komisches Gericht, stand da auf der Karte, typisch belgisch. Und für mich hat das schlussendlich so ein bisschen ausgesehen wie so eine Bratwurst. Und da habe ich gesagt, siehst du, das sieht ein bisschen aus wie die Luxemburger Weinzossis, bloß dass die Luxemburger Weinzossis eben in Wein eingelegt ist. Die Luxemburger haben halt, ja, das Moselgebiet, hier gibt's ja auch viel Wein und da habe ich so im Spaß habe ich das eigentlich mehr gesagt, so, ja, die Luxemburger nehmen sich dann irgendwas von irgendwo her, machen ein bisschen Wein dazu und dann ist das luxemburgisch. Aber kann natürlich sein, dass das, also ich, wie gesagt, ich will jetzt hier keine Falschaussagen machen, ja, aber das war so mehr im Spaß, dass wir das da so auch geäußert haben, ja.
Aber merkst du jetzt auch gerade so, Kulinarik ist schon sehr viel Einfluss so aus Frankreich und Deutschland oder gibt es da auch so eine eigene Küche oder so?
Es gibt schon eine eigene Küche. Es gibt ja auch speziell luxemburgische Kochbücher. Knitteln zum Beispiel ist was sehr typisch luxemburgisches. Ich könnte das vielleicht ein bisschen mit Spätzle oder so vergleichen. Das ist eigentlich so ein Mehlteig, der in Wasser dann so aufgeht und ja, da wird da so ein bisschen mit Speck und ein bisschen Fett. Also es ist schon eine deftige Küche, muss ich sagen. Mhm. Aber sie ist natürlich schon auch viel französisch geprägt. Es kommt auch immer, wie gesagt, drauf an, in welchen Typ Restaurant man jetzt geht. Aber ich muss sagen, kulinarisch sind die Luxemburger schon, sie legen da sehr viel Wert drauf.
Eben, du lebst seit 15 Jahren da. Wie sehr fühlst du dich da zu Hause oder wie sehr ist das inzwischen Heimat?
Also für mich ist es jetzt wirklich meine Heimat hier, weil zudem habe ich jetzt ja auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft schon seit einer ganzen Weile. Und warum? Ich muss sagen, warum? Das ist ja, also ich muss sagen, ich habe ja damals hier sehr aktiv Volleyball gespielt, war auch im luxemburgischen Nationalmannschaft dabei. Oh. Und da kann ich, weiß gar nicht, wie damals die Regel war, da konnten, ich glaube, zwei Ausländer mitspielen. Und wir wollten aber immer...
Da konnte jeder mitmachen, oder wie?
Ja, nee, so ist es jetzt nicht. Aber dadurch, dass es eben so ein kleines Land ist, gab es da eben so Sonderregelungen. Und ich muss sagen, ja, wir haben dann mit einer Partnerin, wollten wir Beachvolleyball spielen. Sie war aber eben auch deutsche Staatsbürgerin und zumindest einer von uns hätte, ich glaube, luxemburgisch sein müssen. Das war so der erste Gedanke für zu sagen, okay, ja, sollte man sich die Nationalität nicht vielleicht mal anfragen. Auf jeden Fall habe ich da dann eben mal so geguckt, ja, was braucht man denn, um die luxemburgische Staatsbürgerschaft zu bekommen? Habe dann die Kurse gemacht. Ja, luxemburgisch konnte ich eben schon sprechen, dadurch, dass ich mit meinem Mann immer gesprochen habe. Und ja, so habe ich die luxemburgische Nationalität bekommen. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo man die bekommt, ist es nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt Luxemburger. Weil ich finde, um sagen zu können, ich bin Luxemburger, braucht man irgendwie dieses Gefühl. Das muss in einem drin sein. Und das bekommt man, dieses Gefühl, dieses Zugehörigkeitsgefühl, habe ich ganz speziell dann auch bekommen, als ich die Nationalität hatte, als ich dann eben auch alle Wahlrechte hatte und so weiter und mich natürlich dadurch auch viel mehr für das politische Geschehen hier im Land interessiert habe. Das soll nicht heißen, dass ich mich vorher nicht dafür interessiert habe, aber dadurch, dass man eben nicht das Wahlrecht jetzt unbedingt hat, naja, dann interessiert man sich etwas weniger vielleicht dafür.
Also würdest du sagen, das ist heute deine Heimat?
Ja, absolut.
Kommen wir noch zu einem Thema, das ja viele interessiert. das Thema Lebenshaltungskosten, gerade weil man ja immer hört, Luxemburg, Steueroase, ja, du hast vorhin auch gesagt, ja, die fahren alle rüber zum Tanken, weil es so günstig ist und so. Wie ist das jetzt wirklich? Also sind das einfach nur die Konzerne, die da sind, die deutlich weniger Steuern zahlen, oder ist das Leben da auch einfach günstiger?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, man muss vielleicht unterscheiden, ob man jetzt hier wirklich auch vor Ort lebt und wohnt und arbeitet oder ob man jetzt im Ausland lebt, wohnt und hier nach Luxemburg nur zum Arbeiten kommt. Denn es ist tatsächlich so, dass natürlich hier die Gehälter höher sind, als jetzt in den Nachbarländern sind. Aber wenn man hier lebt, bezahlt man auch höhere Preise für eben Cost of Living, seien es die Mietpreise, die extrem hoch sind, seien es auch Preise für Kosmetik, für ja Nahrungsmittel. Also dass die Lebenshaltungskosten in Luxemburg sind tendenziell schon sehr hoch. Und das, was man vielleicht mehr verdient, weil man hier lebt, gibt man aber auch mehr aus, ne?
Also du würdest sagen, am Ende kommt es aufs selbe raus, wie wenn du in Deutschland arbeiten und leben würdest?
Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Dafür bin ich zu wenig in Deutschland gewesen, um das vergleichen zu können. Ich denke, hier in Luxemburg, vom wirtschaftlichen Aspekt her, sind natürlich hier viele Arbeitsplätze, wo natürlich auch ein gewisser Bildungsstand gefordert wird. Also hier sind natürlich Spezialkräfte, sehr gut ausgebildete Menschen, und dadurch verdienen die dann ab einem gewissen Niveau natürlich auch etwas mehr. Das kann ich jetzt schwer mit Deutschland vergleichen, aber der Mindestlohn, der liegt ja hier bei ungefähr 2.700 Euro brutto für nicht qualifizierte Personen und bei circa 3.200 Euro für qualifizierte Arbeitskräfte. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu den Nachbarländern.
Und jetzt eben gerade so das Thema Miete, wenn man jetzt eine Wohnung sucht oder so, findet man überhaupt noch was und wo bewegen wir uns da?
Das ist, muss ich ehrlich sagen, ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ich weiß noch, als ich damals mein Praktikum gemacht habe, mein erstes Praktikum, da hatte ich Gott sei Dank von der Bank damals so eine Liste bekommen, wo man sich melden konnte. Und das war eigentlich eine Frau, die hat eben so ein Zimmer angeboten in ihrem Haus. Ich habe damals im Nachbarzimmer hat eine Finnin gelebt, mit der habe ich heute noch Kontakt. Das war wirklich nur ein kleines Zimmer. Die Toilette haben wir uns geteilt, eine Küche hatten wir gar nicht. Da habe ich damals schon 1.000 Euro bezahlt.
Oh, wow.
Das war, wie gesagt, nur ein kleines Zimmer. Und wenn ich jetzt so... Ich habe jetzt nicht genau die Mietpreise, aber ich würde sagen, so eine Wohnung, 70 Quadratmeter, also ich würde schon sagen, dass man da bei 2.000 Euro ist.
Gibt es sonst Dinge, wo du sagst, das ist ein Nachteil, wenn man in Luxemburg wohnt? Also vielleicht auch noch zu dem Thema Steuern, hast du jetzt nicht viel zugesagt? Also man zahlt noch normal Steuern oder zahlst du keine Steuern?
Doch, ich zahle Steuern. Ich glaube, ein Vorteil in der Hinsicht ist hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das in Deutschland, kann man, glaube ich, als Privatperson Fremdkapitalzinsen nicht geltend machen in der Steuererklärung. Das heißt, Zinsen, die ich bezahle auf einen Immobilienkredit zum Beispiel.
Okay.
Das ist in Luxemburg allerdings möglich. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein Haus gebaut, ich habe da einen Immobilienkredit laufen und die Zinsen, die ich auf diesen Kredit bezahle, die kann ich steuerlich anrechnen. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den man hier in Luxemburg hat, den es jetzt in Deutschland zum Beispiel, glaube ich, nicht gibt.
Was sind sonst die Nachteile, wenn man in so einem kleinen Land lebt, was eben quasi umzingelt ist von anderen großen Ländern? Was würdest du sagen, was sind so die Schattenseiten am Leben in Luxemburg?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also man hat natürlich jetzt hier keinen Strand und man hat jetzt hier kein großartiges Meer. Man hat es, ich muss sagen, persönlich finde ich, dass es hier ziemlich viel regnet. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde, es regnet hier ziemlich viel. Oder es ist irgendwie sehr feucht. Und dadurch ist das Land aber auch sehr grün. Was mir auch aufgefallen ist, dass man kann hier Tage haben, es ist extrem warm, da hat man 30 Grad und dann regnet es über Nacht und dann sind es direkt 10 Grad weniger. Kann natürlich sein, dass es woanders auch so ist, aber das ist irgendwie sowas, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten Nachteile, Also ich fühle mich hier sehr wohl, ich finde sie total schön. Und der Vorteil mittlerweile, dass es so klein ist, ist, dass man eben relativ schnell in so Großstädten ist. Also man ist hier in, ich glaube, 2 Stunden. Und wenn überhaupt mit dem TGV ist man in Paris, Amsterdam ist um die Ecke, man kann nach London fliegen, Frankfurt. Man ist schnell an der belgischen Küste. Von daher, ich finde es einfach schön hier.
Wahrscheinlich auch gerade für Leute spannend, die auch auf so Jobsuche sind, die eine neue Herausforderung suchen. Oder wie siehst du gerade so aktuell so den Stellenmarkt für Leute, die eben da leben und arbeiten wollen?
Berufstechnisch Fuß zu fassen, sehe ich eigentlich gar keine Probleme. Gerade im medizinischen Bereich wird extrem viel gesucht. Ich weiß, dass Luxemburg natürlich technologisch sehr gut ausgestattet ist. Also ich weiß das ein bisschen, weil meine Schwester, die Tanja, die mich auch vorgeschlagen hat, die ist ja medizintechnische Radiologieassistentin und hat ja natürlich viel mit MRT und Röntgen und so weiter zu tun. Und da weiß ich, dass eben auch hier in Luxemburg die neuesten Geräte vor Ort stehen. Und hier fehlt teilweise einfach das Personal, um die Geräte zu bedienen, das Fachpersonal vor allem, also gerade im medizinischen Bereich Ärzte, da fehlen einfach die Leute. Und ansonsten auch in der Finanzbranche, denke ich, ist es hier, Luxemburg lebt von Grenzgängern, Luxemburg lebt davon, dass Leute hierher kommen und arbeiten. Und von daher, glaube ich, ist es nicht schwer, hier einen Job zu finden, wenn man auch eine gewisse Ausbildung mitbringt.
Was gibst du Menschen generell mit, die sich vorstellen könnten, da in Luxemburg zu leben, dahin auszuwandern? Also eben muss ich am Ende jetzt luxemburgisch können oder sagst du, nee, eigentlich ist zwar nett, aber du kommst trotzdem hier gut an und kannst dich integrieren? Und was noch?
Ja, also ich glaube, luxemburgisch, also die Sprache ist, glaube ich, überhaupt gar keine Barriere. Das ist eher so eine private Barriere, weil man immer Angst hat, eine Fremdsprache zu sprechen und Fehler zu machen. Aber nur so lernt man es und nur so leben Sprachen. Den Tipp, den ich jemandem geben würde, der hierher kommen möchte, ist eigentlich offen zu sein und jetzt vielleicht nicht ganz blauäugig einfach hierher zu fahren und zu denken, ich fange dann jetzt hier an, sondern das schon irgendwie zu planen, sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich, warum komme ich hierher? Ich denke, man kann hier einfach so einen Job finden, aber wird man nachher damit glücklich? Weiß ich nicht. Ich persönlich bin ein Mensch, ich plane und organisiere, ich brauche das irgendwie, um mich sicher zu fühlen. Und bevor ich jetzt nach Luxemburg auswandern würde, würde ich mir natürlich erstmal überlegen, habe ich da einen Arbeitsplatz? Ich würde mir da erstmal was suchen und dann natürlich auch die Wohnung, das kommt dann, glaube ich, von ganz allein. Aber gerade der Arbeitsplatz, das wäre für mich schon erstmal so das Wichtigste, was ich bräuchte, um irgendwie ins Ausland zu gehen.
Wie sehen so deine Pläne jetzt eigentlich aus nach 15 Jahren in Luxemburg? Ist das quasi so, wo du sagst, okay, hier bleibe ich auf jeden Fall mit meiner Familie? Oder hast du mit deinem Mann mal drüber gesprochen, mal noch woanders hinzugehen? Oder was denkst du, wie sieht dein Leben so in den nächsten Jahren aus?
Also ich denke, ich werde hier bleiben. Wir hatten damals, als wir das Haus gebaut haben, da hatte ich auch beruflich eine Herausforderung, die mir geboten wurde, wo mein Mann dann zu mir gesagt hat, ja, also wir bauen jetzt hier ein Haus und ich habe auch kein Problem, wenn du mal nicht da bist. Aber ich baue jetzt hier nicht ein Haus, um nachher allein da drin zu sitzen. Und im Grunde genommen, ja, hat er vollkommen recht damit. Ich habe hier meine Familie, ich fühle mich hier wohl. Ich habe einen Arbeitsplatz, der mir viele spannende Herausforderungen bietet, in dem ich jeden Tag wachsen kann und neue Dinge lernen kann. Und von daher denke ich, dass meine Zukunft hier weiterhin in Luxemburg ist. Aber ich sage immer, man kann die Zukunft nicht voraussehen und man weiß nicht, was in 10 Jahren ist.
Den Luxemburger, kann man den verpflanzen?
Ich glaube schon, aber schwierig.
Das hörte sich nämlich auch so an. Liebe Nora, erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt rüber in den Einfach-Aussteigen-Club, exklusiv für Mitglieder. Dort sprechen wir noch darüber, wie familienfreundlich Luxemburg ist. Du hast ja eben erwähnt, du hast ja 2 Kinder, also gerade so Thema Schule, Kita und so weiter und generell das Leben als Familie in Luxemburg. Das ist ganz spannend. Wir sprechen natürlich noch über das Grenzgänger-Thema und auch darüber, welche Fehler man nicht machen sollte, wenn man nach Luxemburg auswandern will, also womit man sich da ins Fettnäpfchen setzen kann. Wer weiterhören will, unbedingt Mitglied werden im neuen Einfach-Aussteigen-Club. Den Link und alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes oder auf meiner Webseite der auswanderpodcast.com. Danke dir, Nora.
Danke ebenso.
das war die Geschichte von Nora Karlich, die 2010 nach Luxemburg ausgewandert ist und die das Land, glaube ich, so schnell nicht verlassen wird. Wenn du mal sehen möchtest, wie es in Luxemburg aussieht, dann komm unbedingt auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es natürlich auch heute die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast. Mich freut es ja sehr, dass wir eben nach 5 Jahren im Podcast auch mal dieses kleine Land beleuchten konnten. Und ich habe ja auf meiner Wunschliste der Länder, die noch fehlen, noch einige stehen. Wenn du zum Beispiel Auswanderer kennst in Albanien, Slowenien, Belize, auf La Réunion, in Madagaskar, Marokko oder auch in Südtirol. Ich weiß, Südtirol ist kein Land, aber das hätte ich trotzdem mal gerne bei mir im Podcast. Wenn du also Menschen empfehlen kannst, die dorthin ausgewandert sind, dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht lebst du dort ja auch, dann schreib mir auf jeden Fall auch. Und zwar über meine Webseite derauswandererpodcast.com. So viel jetzt für diese Woche. Wir hören uns wieder mit einer brandneuen Folge am nächsten Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, ciao.